Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen 123. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und geben diese Unterhaltung an euch, liebe Hörer, weiter. Und zwar einmal im Monat in euren Podcast-Client oder nach Spotify, iTunes oder auf unsere Webseite oder wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und wir stellen uns als erstes mal kurz vor, denn wir sind nämlich der
Martin,
der Johannes,
der Mark
und ich, der Ferdi. Und heute wollen wir als erstes ein wenig CCR zusammen singen und sehen den bösen Mond aufgehen, weil es geht heute nämlich in einer weiteren Lore-Folge um die Gloomspite Gits. Und ich denke, da können wir direkt mal anfangen. Was sind denn die Gloomspite Gits außer coolen Modellen? Lieber Johannes, erzähl uns eine Geschichte.
Genau, außer coolen Modellen. Da kommen wir später vielleicht noch dazu, weil die Modelle haben auch eine gute Background-Geschichte, habe ich gelernt.
Die sind sehr, sehr stark.
Genau, und zwar sind wir mal wieder in Age of Sigmar. Ich glaube, da hatten wir jetzt schon länger nichts mehr. Vielleicht mal so ein kleines Recap. Mhm. Es gibt ja in Age of Sigmar ich glaube, es sind vier große Fraktionstöpfe, in die die Fraktionen fallen. Mhm. Nämlich einmal die Ordnung, Order. Dann das Chaos. Die dürfen ja nicht fehlen.
Richtig.
Weil Chaos ohne Ordnung, Ordnung ohne Chaos geht ja nicht.
Wäre einfach kein guter Mix,
ja. Genau, und dann gibt's noch den Dote.
Ja, den Dote. Rogue ist dodelig, ne?
Genau. Und dann gibt's noch die Zerstörung. Also so unsere klassischen Orks und so weiter. Und zur Zerstörung gehören natürlich nicht nur die Orks, sondern auch die Gloomspite Gits. Weil die Gloomspite Gits sind ja so im Kern eine Goblin-Fraktion. Halt die, die quasi nicht groß genug sind, um Orks zu sein. Die landen bei den Gloomspite Gits dann. Mhm. Genau. Und das heißt, Gloomspite Gits im Allgemeinen sind eben die Goblin-Fraktion und die besteht eben aus verschiedenen Goblinen. Ja, ich nenne es jetzt mal, einer davon heißt auch Clan, aber nenne da so verschiedene Arten von Subfraktionen. Dann gehören natürlich auch die Trogoths dazu. Und potenziell gehört da auch noch die Garganten. Also die Gargans gehören noch dazu. Die haben noch einen spezielleren Namen, zu dem kommen wir nachher, weil das ist auch eine sehr witzige Sache. Und es ist so, ja, sagen wir so, vielleicht nicht die kohärenteste und am besten zusammenarbeitendste Fraktion, die es gibt. Mhm. Also vielleicht noch chaotischer als Orks von der Zusammenarbeit.
Ich glaube, die Orks sind ja, ich glaube, in Age of Sigmar gar nicht mal schlecht organisiert.
Oder? Ja, eben. Also deswegen, normal würde man ja sagen, Orks sind vielleicht die wenigst organisierte von den Fraktionen, aber in Age of Sigmar würde ich definitiv sagen, die Gloomspite Gits sind definitiv die chaotischste Fraktion, obwohl sie nicht chaotisch sind, weil sie wollen einfach nur zerstören.
Hm. Stimmt.
Und einen Zustand der Welt herbeiführen, zu dem wir aber auch noch kommen. Ach, so viel zu viel Foreshadowing hier.
Ja. Okay, aber unter Gloomspite Gits verstehen wir nicht nur die kleinen Grünen, sondern wir verstehen alles, was du gerade aufgezählt hast.
Genau.
Ist das richtig?
Die kleinen Grünen, die Squicks logischerweise, die werden ja auch meistens als Reittiere oder so verwendet. Mhm, ja. Dann die Trogoths und die Gargans gehören auch dazu, wobei die jetzt sich eher so anschließen und nicht so zum Kern der Fraktion gehören.
Okay.
Und was haben die alle gemeinsam, die sich da sammeln? Die sind alle mehr oder weniger, ja, Gläubige von Gorka Morka. Allerdings glauben sie halt an verschiedene Aspekte von Gorka Morka oder an einen bestimmten Aspekt. Nämlich denken sie, dass Gorka Morka sich manifestiert in dem Himmelskörper des Bad Moon.
Mhm. Und der Bad Moon ist tatsächlich der Mond.
Oder? Der Bad Moon ist ein Himmelskörper, der sich aber auf einer nicht vorhersagbaren Bahn bewegt.
Ah, okay.
Genau.
Ja. Glauben Sie an Gorka und Morka oder glauben Sie nur an den Bad Moon dann?
Also sie glauben hauptsächlich an den Bad Moon und auch da an verschiedene Herkunftsgeschichten. Also wir werden das relativ häufig sehen. Gloomspite gibt's da ist man nicht so in so festen Glaubenssachen festgelegt oder so. Sondern da gibt's halt so bestimmte Aspekte, die kommen irgendwie in jedem Glauben vor. Aber wie man sich die ableitet, kann durchaus so ein bisschen frei interpretiert werden von jedem, wie er es gern möchte.
Ist dieser Bad Moon, ist das dann, also dieser Mond, ist der verwandt mit diesem, in Warhammer Fantasy gab es ja den Morslaib, heißt der, glaube ich, der grüne Mond aus diesem Warpgestein. Und der kam ja auch immer wieder mal durch seine elliptische Bahn immer näher oder mal weiter weg von der Erde.
Also ich würde sagen, das ist schon in die Richtung, nur dass es jetzt eben so ein nicht elliptisch fern und nah, sondern noch chaotischer ist, wie der Mond sich bewegt. Genau, weil es gibt zum Beispiel auch die Sache, weil natürlich der Mond hat auch eine Auswirkung auf die Welt. Überall, wo der Bad Moon auftaucht, tauchen auch die Gloomspite Gits auf, weil die werden quasi durch den Bad Moon aus dem Untergrund hervorgelockt, um da im Zweifelsfall Zerstörung zu machen, weil der Bad Moon man kann sich drüber streiten, ob die Gloomspite Gits nicht auch verrückter werden, wenn sie im Schein des Bad Moon sind, aber er macht alle verrückt, die ihn ansehen oder die ihn sehen und in seinem Licht sind. Und er fördert natürlich auch das Pilzwachstum.
Ja, okay. Natürlich. Wie würden die sonst entstehen?
Wer kennt es nicht? Also das ist ja quasi dann so wie der Erdmond. Wahrscheinlich gibt es da so eine Tide von Pilzen, die ständig um die Reiche schwappt quasi. Genau. Sehr unregelmäßig, aber
Wenn du jetzt sagst, die werden durch den Bad Moon hervorgelockt und er bewegt sich auf einer nicht vorhersagbaren Bahn. Das heißt, er bewegt sich auf einer nicht vorhersagbaren Bahn, aber ist trotzdem immer mal wieder in der Gegend. Also es ist nicht so, dass sie ewig auf den warten und er kommt nie, sondern der ist ein reales Ding, was häufig mal
genau, immer, ist ein reales Ding und wird halt als Aspekt von Gorka Morka gesehen. Und es ist so, dass natürlich der beste Führer der Gloomspite Gits ist natürlich der vorhersagen kann, wann und wo der Bad Moon auftaucht.
Klar.
Weil natürlich glaubt man daran, dass der Bad Moon einem einflüstert, wo er ist, und dann taucht er auch. Die zweite Variante ist, es gibt quasi auch ein Bad Moon Trüffelschwein in Age of Sigmar. Und das ist weil der Bad Moon kündigt sich an durch diese, ich glaube, die heißen Loon Cup Mushrooms, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, weil die wachsen da, wo der potenziell dann auch auftaucht. Also das sind quasi die Pilze, die deren Wachstum er besonders anregt und die auch besonders wichtig sind für Tränke und solche Sachen, die den Gloomspite Gits oder den Crofts vor allem wichtig sind. Und ihr habt wahrscheinlich schon mal dieses Sniffler-Squad oder so von den Moonclaw-Crofts gesehen.
Ach, sind das die?
Und das sind die Trüffelschweine, die quasi diese Looncap-Mushrooms potenziell erschnüffeln können.
Also Trüffelsquicks.
Genau, Trüffelsquicks, ja, genau. Das heißt quasi, die Gloomspite Gits, ein guter Führer würde natürlich wissen, wo der Mond auftaucht, weil er der Gesandte des Bad Moons ist und würde deswegen dann natürlich auch seine Untergebenen dahin zu grandiosen Eroberungen und Zerstörungen führen. Und vielleicht zum Bad Moon noch kurz. Der Bad Moon ist natürlich das, was sie verehren, und dann gibt es ja noch das Licht von Haish, ist ja auch so ein Ding in Age of Sigmar. Und das ist ja der Gegenspieler des Bad Moon, der unter dem tollen Namen Glareface Frazzlegit als die böse Sonne mehr oder weniger dann in dem Götterglauben-Kanon der Gloomspite Gits auftaucht. Das heißt, der Bad Moon, gut, Glareface Frazzlegit, schlecht.
Ja, klar. Ich meine,
Macht total Sinn.
Ja. Genau. Und weil ich ja schon sagte, dass der Bad Moon wirklich so ein Himmelskörper ist, und das ist tatsächlich auch in der Age of Sigmar Lore so, dass zum Beispiel die Seraphon, die Skaven und andere Fraktionen wollten den tatsächlich auch schon zerstören. also auf vielfältige Weise. Zum Beispiel die einen Fraktionen hatten dann irgendwelche mächtigen Zauberer und Seher, die quasi vorhersagen sollten, wo der Bad Moon sich hinbewegt. Haben sie nicht geschafft, die wurden dann immer verrückt. Ja, durch die Sachen, die der Bad Moon zurückgeschickt hat. Dann die Skaven wollen natürlich irgendeine Rakete bauen, mit der sie es abschießen. Laut Skaven-Lore hat es wohl schon mal irgendwann funktioniert. Zwar nicht für den Bad Moon, sondern irgendeinen anderen Himmelskörper, aber wieso soll es dann nicht auch da gehen? Aber richtig, die sind logischerweise wie immer noch nicht fertig mit dem Ding. Und auch die Seraphon und so haben es aber auch noch nicht geschafft, so wirklich vorherzusagen, wo der Bad Moon auftaucht. Deswegen ist er immer noch auf dem aufsteigenden Ast.
Mhm.
Genau, und wie kommt es überhaupt, dass der auf dem aufsteigenden Ast ist? Da gehen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen in diese Zeitalter von Age of Sigmar rein. Weil das ist dann auch so ein bisschen relevant für wie die einzelnen Fraktionen vielleicht funktionieren. Und zwar ist es ja so, es gibt ja da diese Aufteilung in Age of Myth, Age of Chaos und dann eben Age of Sigmar. Und im Age of Chaos ist es mehr oder weniger so, da sind die ganzen Krotz und diese verschiedenen Unterfraktionen sind ja relativ viel aufgeteilt. Die leben ja sowieso irgendwo unter der Erde potenziell. Das heißt, niemand kriegt so wirklich mit, wo da welche leben, auch wenn es irgendwie Hunderttausende sind, weil im Zweifelsfall kommen ja nur ab und zu irgendwelche Raiding-Partys mal hervor oder so. Weil die sind ja in ihren Lurklairs da drin, wo sie irgendwelche Sachen brauen, irgendwelche Squicks züchten oder sonstige Sachen machen, irgendwelche komischen Rituale abfeiern in der Dunkelheit. Und im Age of Chaos ist es dann so, da gibt es ja dann auch so diesen einen Great Warg. Und da treten sie dann ein bisschen mehr auf. Und da ist es zum Beispiel dann auch öfter so, dass die dann mal mit anderen unterirdischen Rassen, wo es erstaunlich viele eigentlich gibt in Age of Sigmar, kollidieren. Zum Beispiel graben sie sich dann manchmal in Fireslayer, Magma Holes heißen die, glaube ich, diese Festung, rein. Und da wird dann gekämpft auf epischen Maßen, weil Gloomspite-Gits kommen ja immer über die Masse. Das heißt, es ist immer alles episch, was passiert, weil unter 100.000 trauen sie sich nicht aus, um irgendwo zu kämpfen. Und dann kämpfen sie halt mal mit den Fireslayern unterirdisch oder sie kommen in eine Skaven-Kolonie, eine unterirdische, und kämpfen mit denen dann und probieren, die zu übernehmen. Und ganz viel passiert halt unterirdisch, weswegen es halt so ist, dass in der Gloomspite-Gits-Lore es auch so ist, dass die ganz, ganz viele über Jahrhunderte, Jahrtausende und Zeitalter ganz viele epische Kriege gemacht haben, aber niemand hat es mitgekriegt. Weil sie sind ja unter der Erde.
Okay.
Und tatsächlich in ein paar von diesen Gloomspite-Gits Black Library-Romanen wird es teilweise relativ cool gemacht. Da gibt es auch ein paar, wo diese Story dann tatsächlich so ein bisschen weitergesponnen wird, wo halt dann auch so ein bisschen, weil es gibt natürlich viel, was man da erzählen kann, weil alles natürlich episch und grandiose Pläne sind, aber niemand weiß, dass es passiert ist.
Okay.
Genau, und in dem Age of Chaos ist dann halt eben das so, wo dann ein bisschen mehr passiert. Da tritt auch der Bad Moon ein bisschen auf. Und da sie halt Gorka Morka und durch den Warg dann auch teilweise getrieben sind, passieren da halt Sachen. Und was dann aber tatsächlich jetzt zu dem großen Ausbruch in Age of Sigmar so ein bisschen führt, ist das Nekrobeben von Nagash.
Okay.
Weil seitdem das passiert ist, ist auch der Bad Moon viel aktiver geworden. Das heißt, während vorher irgendwie der ab und zu mal aufgetaucht ist und dann lange wieder nicht und vielleicht wurde er auch manchmal nicht gesehen, weil sie ja unten dran unter der Erde irgendwelche komischen Kämpfe gefochten haben oder sonstige Sachen gemacht haben und die Sniffer-Squicks es vielleicht nicht früh genug gerochen haben, dass der Bad Moon da ist, haben sie halt einfach nichts gemacht. Und es passiert schon gegen Ende vom Age of Chaos, dass sie sich dann halt so feststellen, weil, wie ich gesagt hatte, im Age of Myth waren es eher so kleine, versprengte Gruppierungen. Und im Age of Chaos gegen Ende von dem passiert es dann so, dass sie feststellen, ja, sie sind halt eigentlich klein und schwach allein. Wenn sie aber in Massen kommen, funktioniert es ganz gut. Und wenn sich diese verschiedenen Fraktionen, die es da gibt, dann noch zusammen irgendwie zusammenschließen, also so die Drogoths auch dann oder der Moon Clan, wo wir gleich dazu kommen, und vielleicht auch noch die Giganten, dann kann man ja da was erreichen, wenn man zusammen ist und dann vielleicht zusammen einen Feldzug macht. Und da der Bad Moon jetzt deutlich aktiver ist, nachdem dieses Nekrobeben passiert ist, tauchen natürlich auch die Klumspaldgits viel häufiger auf und auch viel zahlreicher in den Kämpfen, die es so zur Age of Sigmar-Zeit dann gibt, weil wenn es an einem nicht mangelt bei den Krotz, dann ist es an Anzahl. Weil eine kleine Warband oder so ist natürlich noch nicht so viel, aber wenn man dann schon so eine größere hat oder zehntausende Krotz, dann ist es halt irgendwann egal, ob sie nur mit irgendwelchen schlechten Waffen schlagen, weil wenn 10.000 kleine Fäuste auf dich einschlagen, dann ist es am Ende egal und du bist auch down, wenn du davon geschlagen wirst.
Wie schön du das formuliert hast. Ja.
Und was sie natürlich probieren, das hatte ich vorhin schon gesagt, sie probieren so quasi ihren idealen Endzustand, das ist so das Ziel so ein bisschen von den Gloomspite-Gits, sie wollen den Everdank herbeiführen.
Everdank.
Den Everdank. Auf der deutsche Name davon ist, weil Gloomspite ist ja, glaube ich, Mondwahn in der deutschen Version. Ja. Und der Everdank ist der Allmoder. Also das ist quasi die perfekte Welt, wo einfach Pflanzen hin und her wuchern, die sowohl lebendig als auch tot sind. Also es gibt auch tote Pflanzen. Überall wachsen viele Pilze. Alles ist so ein bisschen feucht und modrig und dunkel. Und das ist die perfekte Welt, die sie herbeiführen wollen.
Wir hatten, wo ich Abi gemacht habe, in unserem Aufenthaltsraum so einen Kühlschrank. Auf den
trägt es auch. Der Almo. Der Almo. Ihr braucht nicht weiter zu suchen. Der Ferdi und seine Abi-Klasse haben gefunden.
Ja. Okay, genau. Also der Almoder.
Genau, der Almoder. Und das heißt, das ist so ein bisschen das, was sie auch antreibt. So ein bisschen. Und alle kommen da aus ihrer unterschiedlichen Ecke. Weil, wie ich ja gesagt habe, es gibt so ein paar Unterfraktionen mehr oder weniger. Der bekannteste Clan ist der Moon-Clan, denke ich mal. Der ja auch direkt seinen Namen aus dem Bad Moon mehr oder weniger ableitet. Die glauben zum Beispiel dran, dass der Bad Moon entstanden ist, wenn ich das noch richtig weiß, indem Gorga Morka wollte den Bad Moon essen.
Natürlich.
Ja, klar.
Warum und, auch nicht? Hat es aber nicht geschafft und dann sind seine Zähne abgebrochen. Und die haben dann quasi irgendwie den Start dafür gegeben für den Moon-Clan und unter der Erde und den ihre Anschauung. Der zweite Clan ist der Gidmob. Das sind die auf diesen, also der Moon-Clan sind die, wo alles Mond gefeamt ist und die Squicks auch züchten. Der Gidmob sind die auf diesen Ratten-Wolf-ähnlichen Kreaturen reiten. Diesen Snarlfang Riders. Und die haben eben auch, die sind zum Beispiel ein bisschen anders. Der Moon-Clan ist so wirklich unter der Erde und die trauen sich gar nicht ins Licht, weil sie von diesem Licht von Clareface Frazzlegit eben verbrannt werden. Also die können quasi, weil sie so lange schon unterirdisch sind, gar nicht mehr in das Licht drehen. Beim Gitmob ist es ein bisschen anders. Die verstehen das ein bisschen anders und trauen sich zum Beispiel auch eher ins Licht und haben so eher den Ansatz, sie wollen halt die Stärke von diesem Licht klauen, ist so denen ihr Ansatz. Mhm. Und dann gibt's noch die Spider-Fang-Crots als dritte Fraktion. Das sind die mehr oder weniger eben Spinnen verehren und die mehr oder weniger dadurch verrückt wurden, dass sie eigentlich nur giftige Spinnen gegessen haben, mehr oder weniger in ihren unterirdischen Lebensräumen. Und die verehren zum Beispiel den Bad Moon aus einem ganz anderen Grund, weil sie verehren quasi die God Spider. Da bin ich jetzt bei dem Namen nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall so ein Spinnengott. Und der hat Gorka Morka in den Fußzehen gebissen.
Okay, ja.
Und das ist für sie die Herkunftsgeschichte des Bad Moon, weil für sie ist der Bad Moon quasi ein Spinnensack voll mit Spinneneiern und wenn irgendwann der Everdank kommt oder die richtige Situation, dann werden quasi aus diesem dem Bad Moon ganz, ganz viele Spinnen geboren werden.
Ja, macht Sinn.
Lecker. Mhm.
Ja, und dann gibt es eben noch diese... Der
Bad Moon ist ja im Endeffekt ein großes Spinnenei. Ne?
Genau. Ja, also für die ist es halt quasi so ein großes Spinnenei-Dings. Und das ist so ein bisschen... Dann gibt es noch die Drogheads, logischerweise, die diese Drogoffs dann auch herkommen. Und die Gargans, die ich vorhin erwähnt habe, die sind ja so ein bisschen lose aligned, weil... Ich zitiere mal aus dem einen Artikel über die: They are known for their destructive impulses and for being permanently intoxicated on alcohol.
Ah ja.
das heißt, sie sind bekannt damit, dass sie ständig Zeug zerstören wollen und dass sie immer betrunken sind. Und da trifft sich's natürlich gut, dass die Moonclan-Crots ganz, ganz viele interessante Gebräue aus den Pilzen herstellen.
Natürlich.
Und das heißt, was die quasi bindet, ist, sie haben eine steady supply von frischen Gebräuen durch den Moonclan.
Es ist ja auch ein schönes Ökosystem, das da ja. entsteht.
Ja, ja. Und was man tatsächlich da so ein bisschen sieht, also da ist schon immer so die Umgebung ein bisschen relevant, weil es ist ja ganz viel mit Pilzen und so, wo die auch drin leben und daraus machen sie dann ihre Tränke, weil zum Beispiel der Moonclan, das Core-Ding ist, dass das halt so, das sind quasi die religiösen Fanatiker unter den Crots so ein bisschen, weil die leben halt in ihren unterirdischen Lurklairs, brauen da wilde Sachen aus irgendwelchen Pilzen, trinken die auch selber, lassen andere die, ich sage jetzt mal in Airquotes, probieren und tauschen das dann zum Beispiel auch aus mit den Leuten von den Spider-Fangs, weil natürlich ist es dann vielleicht auch so, okay, vielleicht sind manche von den Tränken dann ganz gut, wenn man die den Spinnen einflößt. Umgekehrt können sie halt irgendwelche Sachen, die die haben, benutzen, um noch bessere Tränke herzustellen, die wieder andere Effekte haben. Und die führen dann logischerweise auch jede Menge so ganz wilde Rituale durch. Wo man quasi dann irgendwelche großen Feuer entzündet und dann wird da im Mondlicht außenrum getanzt und irgendwelche Tränke getrunken und geguckt, was passiert. Und sie züchten halt auch die Squicks. Und zum Beispiel, was man ja so weiß, die Squicks sind irgendwie so Bälle, die halt hüpfen können und einen großen Mund haben. Und das Ding ist, wieso können die so gut hüpfen? Natürlich, weil diesen Squick-Reitern, die man so kennt, das sind quasi die Kamikaze-Leute, weil eigentlich ist es unwahrscheinlich, dass die das überleben, dass sie das Squick reiten, potenziell. Weil die Squicks nämlich vorher mit irgendwelchen Tränken aus verschiedenen potenten Pilzen gefüttert werden, der sie quasi so ein bisschen aufbläst, damit sie noch besser hüpfen können, was aber auch dazu führt, dass sie noch unberechenbarer werden.
Vielleicht, ich habe so ein bisschen, auf jeden Fall so Operation Hinkelstein-Vibes, wenn ich ehrlich bin.
Ja, yeah,
also, ein wenig, ja.
Also man könnte schon sagen, es ist auch sehr viel so ein bisschen Comic Relief eingebaut in die Gloom Spite Kids, weil die Sachen sind einfach teilweise so verrückt, dass die halt definitiv zu abstrus sind, um irgendwie eine ernste Lore zu sein. Und man weiß halt auch nicht, was wirklich davon Lore ist, also echte Lore oder halt irgendwelche Visionen von irgendwelchen Moonclan-Priestern, die halt zu viele Säfte getrunken.
Das kann ja. ich auch nie unterscheiden. Wer ist Data, wer ist Lore?
Genau. Und so ein bisschen ähnlich ist es halt bei den Spider-Fangs dann auch mit ihren Spinnen. Die huldigen halt diesen Spinnen und züchten auch so Spinnen und machen mit denen viele Sachen und tun natürlich auch aus den Giften und so dann logischerweise auch Sachen brauen oder irgendwelchen Leuten das Gift einflößen und da dann...
Ich muss sagen, das sind die, die mich bis jetzt am wenigsten abgeholt haben, die Spider-Fangs.
Aber die haben halt auch die coole Arachnrock.
Ja, also, ja, aber...
Ich finde es halt ein großartiges Modell. Und ich mag... Ja, also großartig. Ich habe das zweimal und ich habe es zum Beispiel auch in meinen Dunkelelfen, da habe ich ja so wir haben gestern mal so ein Dunkelelfen-Goblin gemischt Armee-Projekt gemacht und habe dann da auch die Arachnrock zum Blutaltar umgebaut.
Das ist ein altes Modell, meinst du? Weil es gibt ja jetzt mittlerweile, die ist ja auch neu aufgelegt worden, glaube ich.
Ja, die Arachnrock war gar nicht so alt unter den ganzen Goblin-Modellen gefühlt. Das Problem ist, dass das für mich verschwimmen, diese Zeitrahmen, immer für mich ist das noch ein neueres Modell, aber es hat wahrscheinlich auch schon über 10 Jahre auf dem Buckel, nehme ich mal an.
Naja gut, 10 Jahre ist ja jetzt auch nicht lang. Also das,
nee. Ja. Aber es ist schon älter. Aber ich fand, es ist ein gutes Modell auf jeden Fall.
Okay, aber wir kommen ja noch zu den Modellen.
Ja.
Lass uns mit der Lore abschließen
aber und dann... Genau. Ich mag die. Ich mag alle von den Gitz, von den drei Gitz-Scribes, muss ich sagen.
Magst du uns noch was zu den Trogoths erzählen?
Das nächste großartige Ding. Das ist nichts Schlechtes an dieser Folge.
Oder habe ich dich jetzt aus deinem natürlichen Ablauf herausgebracht? Dann?
Ja gut, ich darf in den Modellen nicht vorgreifen. Aber ich habe wahrscheinlich mir eine zweite Packung Molochs Mob sichern können. Von diesen Underworld? Nicht, wer sind die?
Doch, Underworld.
Underworld-Boxen. Ach, großartig, mit den Höhlensquicks drin. Der Trogoth mit den Höhlensquicks. Ach, großartig. Ja, okay, aber jetzt zurück zu den Trogoths.
Ja. Ja, die Trogoths sind ja so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal Oger, würde ich jetzt am ehesten sagen.
Ja. Trolle, oder? Oger, irgend sowas.
Ja, Trolle.
Genau, Trolle.
Die, ja, das ist, was jetzt nicht eine Rasse ist, also nicht so wie die Crots, sind alle Crots, sondern die Trogoths sind so ein bisschen glaube ich, eine Ansammlung aus mehreren Rassen, die alle so regenerative Fähigkeiten auch haben und die Säure spucken können, sag ich jetzt. Okay. Das ist ein allgemeines Feature, das, glaube ich, allen von diesen innewohnt. Sie sind extrem dumm. Mhm. Und extrem können eigentlich dumm. Nur an Gewalt denken. Sagen wir mal, die Giganten sind immer betrunken und wollen zerstören. Die Trogoths wollen einfach nur überall draufschlagen oder alles kaputt machen. Was sie natürlich gut in diese Destruction Order macht, weil sie tun es nicht aus bestimmten Gründen, sondern sie tun es einfach, um zu zerstören.
Alles klar. Jetzt was bei den Giganten, müssen wir nachher auch noch mal hinkommen. Mhm. Die haben keine Modelle, oder?
Doch.
Gibt es Gigantenmodelle?
Ja, natürlich. Doch, die neuen Riesen, oder?
Genau, das sind die neuen Riesen.
Ja. Okay. Verstanden, natürlich.
Ja.
Okay, Entschuldigung.
Die Trogoths sind so die mittelgroßen aus Sicht eines Crots, würde ich sagen. Und die Gargants sind halt die ganz großen, die dann so Baumstämme einfach benutzen oder irgendwelche anderen riesigen Knüppel.
Mhm.
Genau, und was bei denen halt, bei den Trogoths noch so ein bisschen dazu ist, die wurden halt natürlich auch wieder von Sigma weiter in den Untergrund getrieben, mehr oder weniger.
Natürlich.
Und dann wurde natürlich halt auch da wieder, ja, so ein bisschen, als die Crots untereinander rausgefunden haben, dass man vielleicht besser sich miteinander zusammentut, um was zu erreichen, so sind dann halt auch die Trogoths so ein bisschen in diese Richtung dann gekommen. Weil die haben halt schon so kleine Gruppen, die so einen Trogboss, heißt das, glaube ich, so einen Leader dann haben. Und auch wenn sie nicht schlau sind, so eine gewisse Intuition haben sie dann doch mit, dass die Crots vielleicht das Gleiche wollen.
Okay. Gut, ich glaube, das gibt uns ja schon einen recht guten Überblick über die Lore, so. Oder? Gibt es noch irgendwas, was man...
Ich hätte jetzt vielleicht noch ein Beispiel für einen Charakter genommen. Also es gibt mehrere Charakter, die es da jetzt inzwischen gibt. Also zum Beispiel gab es mal als Warband diese Sarbex Skits zum Beispiel. Hier jetzt seinen in Anführungszeichen größeren Charakter mal genommen, nämlich den Scragrot, The Loon King. Aber auf Deutsch Scragrot der Wahn King, der Wahnkönig.
Ja, The Loon King ist besser.
Und das ist ja so ein bisschen der selbst ernannte König der Moonclans. Und der auch die aktuell über die Scrapper's Bill herrscht, was so das Hauptareal ist, das sie erobert haben. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Und ja, der sieht sich eben von seiner Herkunftsgeschichte als einen direkt durch den Bad Moon angeleiteten Follower und deswegen auch als den König, weil, also es ist nicht bestätigt, ob das ein wahrer Fakt ist, aber sein Mythos, wie der Bad Moon ihn quasi dazu gebracht hat, richtig zu sein, weil das ist zum Beispiel der schon, ich glaube, drei 3 Erscheinen des Bad Moons korrekt vorhergesagt hat in der Lore.
Okay.
Ja, und dann muss er das ja eigentlich direkte Informationen kriegen.
Auf jeden Fall, der Erfolg gibt ihm recht.
Genau, weil er erzählt halt auch, dass er irgendwann aufgewacht ist und dann war er komplett von Insekten und einem Schleim bedeckt und hatte eine Pilzkrone auf, die mit seinem Gehirn verwachsen ist. Und in der einen Hand hat er einen Stab mit Totenkopf, in der anderen einen Stab mit einem sehr seltenen, auf Englisch Bad Loon Boss Fungus, also ein Pilz in Form eines Mondes, der natürlich direkt durch den Bad Moon gesegnet ist, mehr oder weniger. Und der Bad Moon tut direkt mit ihm kommunizieren. Und durch mehrere so kleine Erfolge hat er es dann geschafft, halt tatsächlich so immer mehr und mehr von den Gloomspite-Gids hinter sich auch zu versammeln. Und gerade durch dieses auch aktiver Werden vom Bad Moon haben sie dann auf in der Welt von, heißt das Welt oder Realm und Welt, weiß ich, war glaube ich nicht das gleiche.
Also in dem Reich, oder? Das sind doch die Reiche.
Dann, ja, in den Reichen, in Ramon, also dem Reich des Metalls ist das, wenn ich es noch recht im Kopf habe.
Ja.
Da haben sie zum Beispiel dann die Stadt Ayada. Sogar ein Kontinent. Okay. Sogar ein Kontinent Ayada. Ganz nachgeguckt. Die haben sie quasi eine Invasion gestattet und Scrapper Spill ist mehr oder weniger da jetzt ein Berg von gerosteten Waffen und auf dem eben ist diese Mondfestung, in der der Loon King jetzt herrscht.
Okay.
Genau, und was zum Beispiel auch noch interessant ist in der Lore, niemand weiß so richtig, wo er herkommt, wer er eigentlich ist und wie er dieses Wissen über diese Auftauchen von Bad Moon und so gekriegt hat, also weil niemand weiß, ob diese Geschichte überhaupt stimmt. Aber er hat so die Angewohnheit, dass jeder, der potenziell irgendwas verraten könnte über seine Vergangenheit, der verschwindet halt.
Okay. Ja, netter Kerl.
Ja, netter Kerl auf jeden Fall. Und was der zum Beispiel auch dann in seinem Dings hat, in seinem Scrapper's Bill, da hat er das Fungal Asylum geschaffen. Und was das so ein bisschen ist, das ist so ein Konzept von einer, ja, ich würde es jetzt einer Subdimension nennen, die man durch so ein ganz bestimmtes Realm Gate erreichen kann. Das von Drogoths bewacht wird und direkt eben unter diesem Berg ist. Und das ist halt mehr oder weniger so ein crazy Everdank Realm, mehr oder weniger, mit ganz viel Pilzen und so weiter. Und was da gemacht wird, ist, dass er sich Seher und Scryer sterbliche Seher und Scryer, die gekidnappt werden. Und dann tippt er die dreimal mit seinem Stab an und dann verwandeln die sich in große Pilze, die nur einen Mund noch haben. Und der Mund murmelt dann die ganze Zeit. Und dieses Fungal Asylum ist mehr oder weniger dann eben so ein Gefängnis, wobei man kann sich drüber streiten, ob wenn die in Pilze verwandelt sind, die noch weglaufen könnten, wahrscheinlich eher nicht. aber wo eben diese ganzen verwandelten Pilze sind und dann quasi auch benutzt werden und da irgendwelche Rituale durchgeführt werden, um quasi Sachen vorherzusagen. Also auch so ein bisschen eine ganz weirde Geschichte. Da gibt's natürlich auch noch viel mehr, aber ich glaube, die erschließt man sich besser selber, weil die kann ich bestimmt nicht so gut erzählen wie diese ein, zwei Bücher.
Sehr schön. Ja, dann lasst uns doch mal ein bisschen so über
Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Ich hatte ja diese Dings, wie alles, wie der Bad Moon oder Frazzlegit oder der Loon King und so weiter, oder die Sniffers, hat natürlich auch diese verwandelten Seher, die in sprechende Pilze verwandelt werden, die sind dann natürlich die Scry-Shrooms.
Klar.
Ja. Und so hat halt alles auch so lustige Namen. Also auf Deutsch sind die tatsächlich auch, finde ich, sehr lustig, auch wenn ich die Englischen teilweise besser finde, auch wenn es meistens die 1:1 Übersetzungen so ein bisschen sind. Aber die Namen sind halt auch alle sehr wild. Weil zum Beispiel die Garganten heißen Ale Guzzler Gargants auf Englisch, weil sie eben so gern trinken. Genau, aber ich habe dich unterbrochen jetzt, Ferdi.
Ja, nachdem ich dich unterbrochen hatte. genau, aber was wir machen könnten, finde ich, wäre jetzt ein wenig generell drüber zu diskutieren, welchen Platz denn diese Fraktion im Age of Sigmar-Universum und im Herz des Tabletop-Spielers einnimmt. Und wie wir dazu so stehen und inwiefern sie quasi eine nahtlose Fortführung der Goblin-Linie aus dem alten Warhammer Fantasy sind. Weil es ist ja so, die Gloomspite-Gits sind ja, wie du jetzt oft genug betont hast, keine wirklich ernstzunehmende Fraktion. Weil sie halt, sie arbeiten nicht kohärent zusammen. Und das ist ja auch eigentlich das Interessante an ihnen, dass sie das eben gerade nicht tun. Und sie sind ja schon auch stark, sowohl in der Lore als auch in den Modellen, so auf Comic Relief getrimmt. Ja, das ist ihr Ding. Und das ist auch sehr gut. Muss man natürlich nicht unbedingt gut finden. Ja, also wenn man sein Tabletop lieber total ernst und seriös haben will, dann haben halt die Gloomspite-Gits keinen Platz. Ah, ich persönlich finde sie cool. Also ich ja, also ich finde es gut, aber ich weiß, wie denkt ihr darüber? Ist das. Also, macht man sich quasi das Universum, in dem man ja doch sehr, sehr. Also, ich meine, gut, im 40K-Universum wäre es Pendant dazu so ein bisschen die Orks, ja, also die sind ja da auch recht. Auch das, was am ehesten Comic Relief wird, wobei die ja auch immer ernster gemacht werden. Und im Frühjahr waren es halt irgendwie die Goblins oder sowas, jetzt sind es hier die Gloomspite-Gits. Alle anderen Fraktionen werden ja irgendwie schon stark darauf getrimmt, dass sie halt total die ernste und tief gedachte Lore haben und die höhere Motivation, warum sie irgendwas tun und arbeiten auf irgendwas Bestimmtes hin und weiß nicht was. Und hier, ja, also. Ja,
aber kann man die Skaven ernst nehmen, wenn sie eine Rakete bauen wollen, um den Bad Moon aus dem Himmel zu schießen?
Das ist natürlich die andere Frage, ja. Okay, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ich weiß nicht, wie findet ihr das? Ist das. Macht man sich damit irgendwie so die Tabletop-Lore kaputt oder passt es gut? Wenn du jetzt das halt vergleichst mit irgendwie der Geschichte von irgendwelchen uralten Völkern, die versuchen, sich vor dem Tod zu bewahren oder mit, weiß ich nicht, Schlangenvölkern, die zu Göttern werden wollen und weiß nicht was alles. Wie passen sie da rein?
Also ich finde sie eigentlich in Age of Sigmar schon gut. Also in 40K fände ich es jetzt ein bisschen strange, wenn sowas dabei wäre, auf die Art und Weise. Aber ich finde halt in so ein Fantasy-like Setting passt das schon ein bisschen rein. Es ist halt so eher eine cartoonische Fraktion, würde ich jetzt sagen, als so eine, ja, Hard-Fantasy-Fraktion. Aber ich finde, die passen schon gut rein, weil du hast jetzt auch, ich meine, du hast ja auch Echsenmenschen und Skaven und keine Ahnung was, die Idunef Deepkind, die auf irgendwelchen Seekreaturen reiten oder so. Also, es ist, glaube ich, noch nicht zu crazy, dass es nicht in das Setting passt. Und ich finde halt die Lore halt einfach super lustig. Also.
Ja, es braucht halt diesen Comic Relief auch mal in dieser furchtbar düsteren Welt. Und das finde ich bei allen, ob das 40K ist, Warhammer Fantasy oder jetzt hier Age of Sigmar, finde ich das wichtig. Mich hat dann schon fast gestört eher, dass die Cool Boys so ernsthaft waren. Und da finde ich ganz gut, dass es zumindest noch eine Fraktion gibt, die ein bisschen, sich nicht ganz so ernst nimmt.
Und man muss ja sagen, es gut, gibt vielleicht auch da bei den Gloomspite gibt's so ein bisschen Abstimmung, weil der Moon Clan ist halt wirklich so super crazy, full madness Comic Relief. So diese Spider-Fang, diese Gitmobs, die auch auf diesen, ja, Wölfen da mehr oder weniger reiten, die sind ja eher noch so fast eine klassische Fantasy-Rasse, nur halt mit Goblins und anderen Reittieren, sage ich jetzt mal.
Ja gut, es gibt solche Skaven, die werden auch nochmal Comic Relief, aber also, ich glaube...
Ja, aber die haben sie ja auch in den letzten Releases, fand ich, eher auf ernsthaft getrimmt, oder?
Das ist richtig, ja. Die haben ein bisschen was davon verloren. Ja, es kommt leider auch darauf an, wie es denn aussieht mit Büchern und also mit dem ganzen Drumherum, was da alles gibt. Wenn es da noch viele Geschichten gibt, die so ein bisschen lustige Seite zeigen, dann ist das, finde ich, gut. Ich habe ja auch dieses, es gibt auch so ein Gloomspite-Kids-Buch. Mhm. Das habe ich schon länger auf meiner To-Do-Liste. Ich habe es leider noch nicht gelesen. Das muss mal gucken, ob ich dazu komme. Weil das,
du meinst, dass das nur Gloomspite heißt, ne?
Ja, genau. Und das würde ich mir auch lustig vorstellen.
Das so. Fand ich eigentlich relativ cool, das Buch.
Hast du es gelesen?
Ja. Noch nicht ganz, aber zum Großteil.
Ich finde, es gehört dazu, dass es die Rasse gibt und dass sie ein bisschen lustiger ist und sich nicht so ernst nimmt. Und ich mag das auch, ganz ehrlich, weil das ist halt auch was, eine Armee, die kann man spielen, ohne den ernsthaften Anspruch, da jetzt irgendwas zu reißen, sage ich jetzt mal. Weil man sagt, okay, man geht halt in irgendeinen Weg, der vielleicht eher lustig ist. Weil ich stelle jetzt, keine Ahnung, 120 Goblins auf. Ne? Dann habe ich nicht den Anspruch, dass da viel passiert, aber vielleicht bereue ich die Gegner mit Masse, ja. Aber es ist kein taktisches Meisterwerk, ja. Das wird hier nicht zu einem Schachspiel werden.
Ich meine, sie haben ja auch ganz einfache Waffen, weil sie haben ja entweder Stabber oder Shooter.
Stabber. Shooter.
Was ich halt auch cool finde, ist, dass es halt auch so eine bunte Fraktion ist. Also das allein, wenn man sich die Gobberpalooza-Box, über die wir, glaube ich, schon öfters mal geredet haben.
Gobberpalooza-Box ist hervorragend.
War halt super. Und allein, was du da halt an Möglichkeiten halt auch hast, weil du bist halt auch nicht so festgefahren, weil zum Beispiel, es gibt ja schon viele Color Schemes für Space Marines, aber es gibt halt bestimmte Sachen, die zumindest, wenn man sie in der Lore verankern will, halt nicht potenziell vielleicht keine guten Color Schemes für eine Space Marine Fraktion sind, weil sie zu bunt und fröhlich sind, sage ich jetzt mal. Mhm. aber bei den Gloomspite Kids ist halt irgendwie alles möglich. Du könntest diese Moonclan Priester, glaube ich, durchaus als super dark mit ihren schwarzen Roben und so weiter, könntest halt super dark machen. Oder du machst sie halt in Pink, Neongelb und was weiß ich was, als irgendwelche total Verrückten, die auf irgendeinem Trip da mit ihren Pilztränken rumrennen.
Ja, würde beides funktionieren, ja. Mhm.
Aber diese, insgesamt, diese Clans, teilen die sich dann eine Welt oder sind die irgendwie auf die unterschiedlichen Reiche verstreut?
Also ich glaube, die sind schon prinzipiell, glaube ich, verstreut über die Reiche.
Also es gibt jetzt kein Gloomspite Reich in dem Sinne, wie es jetzt Schamon als Reich des Metalls, aus dem dann die
Also ich glaube, aus dem kommen. Age of Myth raus, da ist, glaube ich, die Dings, dass sie überall in den dunklen Ecken der Realms sich irgendwie versteckt haben, mehr oder weniger.
So wie die Skaven so ein bisschen, oder? Die sind doch auch, wenn ich es...
Also, die Skaven leben im Untergrund.
Ja, aber ich glaube, sie haben ja die Skaven-Lore auch massiv verändert. Die Skaven hatten ja dann auch irgendwie bei dem Nekrobeben da irgendwie eine große Rolle, weil sie im Untergrund irgendwas angebuddelt haben und dann, also, und die Pyramide vom Nagash da verunreinigt haben und was nicht alles.
Ja, übrigens, die Gloomspite-Gits sind auch gegen Nagash gelaufen und wollten das eigentlich verhindern, aber sie waren halt zu unkoordiniert, um da anzukommen.
Ja.
Einfach nur weil. Das ist ja das Schöne, bei Gloomspite ist keiner fragt, warum, sondern einfach nur, das ist cool, das wir machen so. Das. Ja.
Ja.
Das ist das Schöne. Aber ich habe keine Ahnung von dem Skaven-Lore in Age of Sigmar. Da muss ich vorsichtig sein, damit ich keinen Mist erzähle. Aber ich kann nur mit dem Warhammer Fantasy-Lore ein bisschen punkten.
Aber dann, wenn du schon Warhammer Fantasy erwähnst, vergleich doch mal ein bisschen die Gloomspite Kids mit den Goblins von früher. Sind die, was würdest du sagen?
Also,
sind die.
Keine Ahnung, wie sie spielen. Wenn sie sich so spielen wie die Goblins von früher, dann ist es genial. Die haben mir immer sehr viel Spaß gemacht, ob ich nur gegen sie gespielt habe oder mit ihnen. Und ich fand halt die Idee von das von Skicktreibern, Skickhoppers und Fanatics und allem möglichen Pilzgeschossen oder ähnlichem, also fand ich einfach großartig, ja. Und ich mag auch die ganzen Modelle, die sie jetzt rausgebracht haben. Mit den, auch dass sie jetzt mit den Trollen zusammen hier in einer, sag ich mal, Fraktion stecken, finde ich super. Mit den Riesen weiß ich nicht. Hätte ich nicht gebraucht, aber ist nicht so schlimm. Auch als sie das Thema mit den Spinnen eingeführt haben, fand ich großartig, weil das eine schöne Erweiterung war, neben den normalen, sag mal, früher gab es ja Nachgoblins und normale Goblins. Und dass man da einfach sagt, okay, es gibt einfach noch mehr, ja, Waldgoblins, Spinnengoblins, ähnliches, dass man da einfach noch ein bisschen auftritt, das finde ich schon sehr stark. Es gab ja mal in einer von diesen Chroniken auch so eine Goblin-Armee-Liste, wo es dann auch untote Goblins und Feuergoblins und ähnliches gab. Ich glaube, es war die Goblin-Liste, ja. Auf jeden Fall, ich mag das sehr an den Gloomsprite-Kits und ich mag das Thema an den Gloomsprite-Kits. Ich weiß nicht, wie sie sie spielen und ich habe nicht allzu viel Ahnung von ihrem Lore. Wenn die Lore aber so ein bisschen verwandt ist mit dem, was sie von was die Goblins bei Warhammer Fantasy waren, dann sind sie eine sehr, sehr coole Spaßfraktion. Und ich mochte das, also die Geschichten, die dahinter stehen, ja. Also ich habe es bestimmt schon 15 Mal erzählt mit dem Kamikaze-Katapult. Oder ja. Deswegen ist jetzt nicht nochmal, oder auch wie der Fanatic, ja, dass die den einfach festhalten in ihren eigenen Reihen und dann, wenn sie nah genug am Feind dran sind, dann flößen sie ihm einen Trank ein, wenn wir wieder bei den Tränken sind, oder geben ihm irgendeinen Pilz, dann wird er wahnsinnig und dann geben sie ihm einen Schubs und er dreht sich halt aufgrund des Gegengewichtes dann einfach mit dieser Kette zufällig irgendwo rein und trifft dann auf irgendwas und da dreht er der Schaden an. Und das kann halt genauso gut deine eigene Armee sein, ja. Das ist völlig irrelevant.
Das ist übrigens immer noch die Lore. Die Lore ist, dass diese Fanatics, die mit diesen großen Morgenstern-Dingern dann rumwirbeln, denen wird irgendwo quasi im Basecamp, wird denen irgendwie ein total potenter, crazy Pilztrank eingeflößt. Und dann werden sie mit Spinnengift quasi gelähmt. Und wenn man sie, dann werden sie halt mitgetragen aufs Battlefield. Und wenn man sie dort braucht, dann wird ihnen das Gegengift gegeben und dann schleudern sie, wird ihnen das Ding in die Hand gegeben und sie schleudern einfach los. Ja. Und der Alternativvariante davon sind ja die irgendwie diese, ja, keine Ahnung, was das sind, die diese Pilzdinger oder so am Ende von den, von den Dingern haben, also nicht so Morgensterne, sondern so andere Dinge. Und da ist irgendwie die Geschichte, dass das dann so ein Ding ist, das halt Pilzsporen absondert, mehr oder weniger, die halt alle nicht Crotz mehr oder weniger dann in Atemnot bringt oder so. Und vergiftet. Die haben zum Beispiel die höhere Chance zu überleben wohl. Wenn ich das so richtig verstanden habe aus der Lore.
Ich würde mir fast noch mehr von solchen Einheiten wünschen. Aber allgemein bin ich mit der kompletten Armee sehr zufrieden. Das Einzige, was mich stören würde, wäre, es ist eine Massenarmee. Oder es war immer eine Massenarmee. Du musst halt echt viele Goblins anmalen. Und das war bei Nachtgoblins war es ein bisschen langweilig, weil die halt einfach ihre Kutten hatten und ihre Speere und da war nicht so viel Variation im Modell.
Von daher haben halt so ein bisschen das Problem, die Armee lebt ja so ein bisschen auch von diesem ganzen Comic Relief und Zeugs und dann wenn du sie anmalst, dann willst du sie ja eigentlich quietschbunt auch anmalen oder so, dass sie halt cool aussehen und dann brauchst du halt einfach lang. Also da.
Ja.
Vor allem jeder, der halt irgendwie einen Pilz dabei hat, sollte ja schon dann einen bunten, hübschen Pilz dabei haben und die Squigs sollen ja auch irgendwie gut rauskommen und alles und dann, ja.
Also, kann schon, also ich finde es schon, ist schon eine sau coole Armee. Würde mir Spaß machen. Deswegen habe ich auch immer, wenn wieder mal so eine Box kam, habe ich auch zugeschlagen, auch wenn ich noch nichts davon gemacht habe, weil ich einfach irgendwann reißt es mich nochmal und ich muss auf jeden Fall Squigs anmalen. Ja, Mängler-Squigs, großartige Erfindung.
Das sind die großen, dicken,
das oder? Sind die zwei großen, die zusammengebunden werden, ja. Warum auch nicht, ja. Ich weiß nicht, gibt es inzwischen ein Modell von dem, der hier bei wie hieß dieses Computerspiel?
Total War.
Nicht Total War, sondern davor gab es eins. Auf jeden Fall gab es in irgendeinem Intro, wurde mal ein Gloomsprite-Kit und Goblin-Schamane gezeigt. Und der haut dann auf so einen Pilz drauf und dann wird dann plötzlich ein Squig draus, dann haut er ihm nochmal auf die Nase, dann wird er größer, dann haut er nochmal drauf, wird er größer. Und dann schluckt er ihn, den Schaman, und dann sieht man, wie der Schamane in dem Squig drin reitet. Großartig. Und hält sie an den, hält sie an den Zähnen fest und schaut raus und lacht, während dieser Squig auf den Feind hüpft. Wie hieß denn das? Also war das Warhammer Online? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber alleine schon dafür, dass es so eine Idee gibt, ja, finde ich einfach großartig. Und dann gibt es halt auch, also ich erinnere mich halt einfach an Dinge, ich weiß nicht, was war in einem White Dwarf war das mal, wo sie gezeigt haben, ja, okay, es gibt hier ein Modell von einem Ork-Armee und bei alle Orks wurden durch Goblins ersetzt. Du sagst jetzt, die Ork-Wildschweinreiter sind einfach, was weiß ich, drei Goblins unter einem Schweinefell. Das ist praktisch schon ein Wildschwein ausgehöhlt und unten dran die Goblinbeine dran. Das ist schon, finde ich, einfach, das ist nicht Comic Relief oder auch der Kuppelwagen, ja. Das ist ein Holzgestell, also im Endeffekt ist es eine Seifenkiste, wo Stacheln dran sind und die kleinen Snots da drauf treiben den an und dann rammt er einfach in den Gegner rein. Ja. Und die Idee alleine schon finde ich großartig. Ja. Ich habe es gab dann diese Schwarmbases mit diesen Snotlingen drauf. Snotling-Bases gab es auch noch. Die sind eine kleinere Stufe. Ich weiß nicht, ob es die bei Age of Sigmar noch gibt, die Snotlinge. Da müssen wir mal gucken. Weißt du das, Johannes?
Ich glaube nicht. Schade.
Kleiner als den normalen Grot gibt es nichts, glaube ich.
Nee. Weil du kriegst doch immer wieder so Goblins oder Snots oder wie auch immer in so Posen, die halt zum Beispiel vom Fahrzeug überrollt oder so. Und von irgendwie, oder so halt einfach plattgedrückt oder plattgetreten oder so ist das Held steht mal auf einem drauf. Und das ist einfach, lustig, ja. Oder er wird irgendwo eingesaugt oder zerdrückt oder sonst irgendwie gequetscht.
Ich finde halt
deswegen sind sie Comic Relief.
Ich finde halt auch, wir hatten es ja vorhin schon drüber, die Trüffelschweine, die gibt es ja auch als Modell, die finde ich halt auch super lustig. Oder zum Beispiel bei den zwei unterschiedlichen Squig-Reiter, da ist ja die Hintergrundgeschichte, des einen sind die Squig-Reiter, die quasi so am Anfang draufgeschickt werden und die dann zufällig ein paar Ritte überlebt haben, das ist dann die zweite Einheit.
Bei der Arachnorok ist zum Beispiel sind verschiedene Aufbauten dabei und einer ist so ein Spinnenkatapult, meine ich. Und da ist auch so ein eingesponnener Goblin mit dabei, wo halt einfach nur die Füße aus so einem Spinnengewebe unten rausschauen.
Den gibt's.
Das einfach nur. Ich finde großartig. Ja. Und von daher hat das für mich schon eine Berechtigung, auch wenn der Rest der Welt ernsthaft ist, das ist vollkommen okay.
Aber nochmal zurück zu den Garganten dann auch. Du hast ja den Codex daheim, Johannes, oder?
Ja. Also weiß nicht mehr, welche Edition das war.
Zweite dann wahrscheinlich. Aber sind nicht die Garganten die dann ihren eigenen Codex gekriegt haben? Weil die haben doch dann diesen Sons of Behemoth, den eigenen, ja, bekommen. Ja, genau.
Also oder? Die waren, glaube ich, in meinem Gloomspite gibt's noch nicht drin. Müsste ich jetzt zwar nochmal nachgucken, aber ich glaube, da war noch nichts drin. Da gab es auch die Modelle noch nicht, als ich mir den Codex, glaube ich, gekauft hatte.
Das heißt, da steht halt ein bisschen Lore zu ihnen drin, aber das war es halt dann auch. Also da gab es bei dir noch keine Modelle. Und als sie die gekriegt haben, haben sie einen eigenen Codex bekommen.
Ich glaube, ja.
Okay, alles klar.
Weil das war dann wirklich diese Sons of Behemoth, glaube ich, was da kam. Und damit kamen ja, glaube ich, erst die Modelle.
Wunderbar.
Und bei den Modellen, was ich halt immer noch cool finde, ist, also das Kamikaze-Katapult hast du ja schon gemeint, das gibt's, glaube ich, sogar in einer neuen Version wohl, wenn ich das richtig sehe.
Mal gucken.
Weil zumindest die URL, die ich rausgesucht hatte, hat 2025 drin und normalerweise ist das ja bei GW, wann die Dinger in den Shop gestellt werden.
Ja, es gibt ein neues, ist wesentlich größer als das alte, ja.
Es sieht ganz lustig aus mit so einem Grott, der so Behelfsflügel irgendwie, mit denen er probiert zu schlagen hat, wenn er da weggeschossen wird. Er sagt ganz witzig.
Und nebendran steht noch einer, der die Flügel so eingefaltet hat, wie so ein Mantel, wie so ein.
Oh, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, ja. Das ist dann der als nächstes abgeschossen wird. Ja. Und dann gibt's natürlich immer noch ein tolles Stück Terrain, nämlich den Loon Shrine.
Der ist super.
Der ist großartig.
Ja, und da gibt es auch ein, zwei Third-Party-Modelle. Ich habe ein Third-Party-Modell davon mir mal ausgedrückt. Da gibt es sehr viele lustige Varianten davon.
Haben wir damit alles gesagt, was wir zu den Gloomspite-Gits zu sagen haben im Rahmen dieser Folge?
Wollte gesagt. Bestimmt nicht, aber für diese Folge vielleicht ja.
Na gut.
Na ja.
Das ist eine großartige Armee, sollte man auf jeden Fall eine Chance geben. Und der was wichtig ist, man muss dann.
Sonnenschnapper. Ich habe jetzt natürlich hier deutschen.
Wahrscheinlich könnte man übers NASCAR Stinkmallet eine ganze Folge machen.
Sie laden auf jeden Fall auch zum Umbauen ein. Hat viel Plastik mit dabei, finde ich. Gibt es eigentlich von der Speerschleuder eine neue Variante? Es gab ja früher eine Speerschleuder.
Ich glaube nicht.
Die war auch cool, fand ich. Aber die war halt nur aus Zinn.
Aber dann, liebe Hörer, könnt ihr ja quasi eure eigene Speerschleuder bauen. Und dafür habt ihr jetzt auch einen Monat Zeit, denn so lange dauert's, bis wir wieder da sind. Und deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Hobby und wir hoffen, euch hat unser kleiner Exkurs in die Welt der Gloomspite Gits und nach Age of Sigma gefallen. Und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss. Wir waren der
Martin,
der Johannes,
der Mike
und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss. Auf in den Allmoder.
Machen wir unseren eigenen Kopf auf Palusa. Ja.
Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/diehobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbyisten.net.